Marietta, ein Liebesroman aus Schwabing. Ich habe kein Vaterland, ich habe kein Mutterland, jede fremde Sprache berührt mich heimatlich. Ich bin eine polnische Prinzessin, hübsch, aber schlampig. Ich schiele, das ist meine Weltanschauung. Eigentlich müsste ich ein Monokel tragen. Ich gewinne auf der Münchner Wohlfahrtslotterie eine kleine Kuhglocke. Ich binde sie mir um den Hals und lasse sie läuten. Jeder möchte mein Hirt sein. Ich bin Marietta, aber ich bin noch nicht ganz Marietta. Ich will Marietta werden. Ich schwanke noch, bin funkelndes Feuer und sehr viel Rauch. Ich habe eine unordentlich zugeknöpfte orangine Bluse und verkünde nachts in Simplicissimus blaue Fabeln und graue Anekdoten von Klabund. Manche nur sind leise rosa und schmecken wie Himbeerkompott. Ich kriege für den Abend 4 Mark und nicht mal warmes Abendbrot. Ich suche nach Nebenverdienst. Gestern kam ein sehr junger Mann mit glattem Gesicht in Begleitung Etzels in den Simplicissimus. Etzel sagte,
der Herr möchte ein Manuskript tippen lassen.
Ich kann Schreibmaschine schreiben, denn ich war eine Zeit lang auf dem Büro der Zeitschrift Lese am Rindermarkt beschäftigt. Ich sagte, ich werde es gerne tun. Der junge Mann bestellte ein Glas Bowle für mich. Ich setzte mich neben ihn auf die Bank. Wir sprachen nicht viel. Einmal legte er schüchtern seinen Arm um meine Hüfte. Emmy Hennings sang das Lied von den Beanekens. Sie kreischte wie eine dänische Möwe, die sich von den Wellen des Kattegats erhebt.
»Kommen Sie morgen früh um 11 und holen Sie sich das Manuskript«,
sagte der junge Mann und ging. Er ging mit Schritten wie ein Gymnasiast und mit den Augen eines Seeräubers. Er trug einen segelblonden Anzug, der roch nach Tang und wehte. Der junge Mann wohnt Kaulbachstraße 56, Parterre. Die Tür stand offen, als ich kam, und er sagte,
»Begleiten Sie mich ein Stück, hier ist das Manuskript.«
Auf dem Tisch lag eine Postanweisung von der Jugend. Ich nahm das Manuskript. Es waren Verse. Ich fragte ihn, »Haben Sie das gemacht?«
»Oh nein«,
lächelte er,
»gewiss nicht.«
Aber ich glaubte, dass er es sei. Wir gingen durch die Kaulbachstraße, in der Sonne. Er nahm den Hut ab, und die Sonne ließ sich wie ein goldener Vogel auf ihn nieder. »Ich habe einen schönen Akt«, sagte ich. »Ich musste doch etwas sagen. Der Habermann hat mich gemalt.« Er sah mir durch die Bluse und meinte,
»Vielleicht.«
An der Ecke der Kaulbach- und Veterinärstraße hockte eine italienische Blumenverkäuferin. Er kaufte ihr eine rote Nelke ab und schenkte sie mir. Ich fühlte, dass er sie mir schenkte. Er ist hochmütig. Ich mag ihn nicht. Er verabschiedete sich. Um zu einer Schreibmaschine zu gelangen, stieg ich nachts durch ein Parterrefenster in den Verlag Heinrich F. S. Bachmeier, bei dem ich früher einmal Fräulein gewesen war. Ich tippte die Gedichte auf offizielle Briefbögen des Verlages Heinrich F. S. Bachmeier, weil sich kein anderes Papier fand. Becher kam mit Dorka und überraschte mich. Er wollte mich schlagen.
»Was hast du denn hier zu suchen, du Aas?«
Aber Dorka beruhigte ihn. Sie gingen zusammen ins Nebenzimmer und aufs Sofa. Der junge Mann war nicht mehr in München. Ich brachte das Manuskript einem Herrn, den er mir schriftlich bezeichnet hatte. Ich empfing 8 Mark. Ich weinte. Ich hasste den jungen Mann in der Ferne, der mir fremd war, der mir über war, wie ein Aviatiker. Ich musste fort. Ich erbrach München. Major Hoffmann sagte im Café Stephanie zu mir,
»Möchten Sie nicht als Modell zur Fürstin von Turn und Taxis?«
Ich sagte, »Sehr gern. Ich habe einen schönen Akt, der Habermann hat mich gemalt.« Man schickte mir telegrafisch das Reisegeld. Und ich fuhr. Die Fotografie der Fürstin von Turn und Taxis hängt immer über meinem Bett. Sie ist eine fürstliche Frau. Ihre Geschenke, sind fürstlich, aber die Hände, mit denen sie sie reicht, sind die einer entthronten Bürgerin. Während sie mich modelliert, lese ich aus einem Buch vor, die japanische Nachtigall, oder ich erzähle ihr allerhand Geschichten. Allerhand streichelt dann über mich hin, und ich bin die Welt. Ich erzähle ihr, dass ich in Treppenhäusern geschlafen habe und auf einer Bank in den Anlagen der Pinakothek. Gegen 4 Uhr öffnete ich die Augen und die Schildwache stand vor mir. Sie lächelte mit geschultertem Gewehr.
»Schon ausgeschlafen?«
Sie sagte, dass sie Bäcker sei und immer früh aufstehen müsse. Ich stehe gern des Nachts Posten, wenn die Sterne wie goldene Kinder über den Himmel gingen, Hand in Hand. Sie habe viel Spaß an dem Soldatensein. Es gab schöne Rosen in den Anlagen, hell und dunkelrote. Die Schildwache sagte, ich solle mir welche abpflücken. Sie passe auf, dass kein Schutzmann komme. Es wird schon sehr kalt. Ich habe keinen Mantel. Ich schlafe mit dem Kaufmann Hirsch. Er sieht aus wie ein verstaubtes Buch, das man nicht gern zur Hand nimmt. Er ist anonym. Er sprüht, angeregt. Er hat einen Bruder und einen Freund, die beide Maler sind. Sie spotten.
»Bei der Marietta kommst du nicht so leicht an. Das ist ein Mädchen aus der Bohème. Die geht nicht für Geld.«
Kaufmann Hirsch hat mir 50 Mark gegeben. Er macht mir einen Heiratsantrag. Er ist sehr besorgt um mich. Er lässt mir vom Kellner einen Fußschemel bringen. Ich stelle die Füße unter den Schemel, damit man meine zerrissenen Schuhe nicht sieht. Er ist sehr unglücklich. Sein Bruder und sein Freund hätten einen idealen Beruf. Er sei nur Kaufmann. Was könne er mir bieten? Ich sei ein ideales Mädchen. Ich glaube, er hat Murgers Bohème gelesen, ehe er mit mir schlafen ging. Ich sagte, ich sei gar kein so ideales Mädchen, wie er dächte, denn ich würde nie mehr mit ihm schlafen, trotz der 50 Mark. Ich lasse mich nicht auf den Boden schlagen. Wir sitzen im Café Stephanie. Der junge Mann ist auch da. Er ist eben zurückgekommen. Während ich in Paris war, war er in der Schweiz. Ich bin durch das Rote Meer in Paris geschritten, trockenen Fußes, und die Wogen wölbten sich vor mir. Er glaubt noch immer, über mich hinwegzusehen wie über einen Kiesel, aber ich bin nun ein Fels. Er erschrickt, seine Stirn blutet vom Anprall ans Gestein. Ich liebe ihn, sein Blut rinnt in meinen Schoß. Ich erzähle ihm von Paris. Wir trinken Samos im bunten Vogel. Wir fahren im Auto zu 9 Uhr nachts ins Isartal. Es regnet. Wir überfahren einen Hasen. Es war eine Häsin und hatte 3 Junge im Leib. Der Chauffeur wird ihn sich braten. Seine Frau wird ihn mit Gurkensalat servieren. Wir kommen auf den Gedanken, einen Verein zu gründen und uns alle grüne Schärpen zu kaufen. Es ist 5 Uhr früh. Der junge Tag schwingt seinen gelben Hut zwischen Wolken hervor. Wir wandeln durch die Leopoldstraße. Die Pappeln stehen steif wie männliche Glieder, aber belaubt. Ich erzähle ihm von Paris. Er schweigt wie ein Parlograph, in den man alles spricht, der alles treu bewahrt. Oh, dass er mich ganz bewahre, nicht meine Sprache nur, auch meine Locken, meine kleinen Brüste, meine schiefen, obszönen Augen, meine turmschlanken Füße und meinen durstigen Mund. Ich bin sein Kind. Ich liege gekrümmt in seinem Bauch, die Hände vor meinen blinden Augen zu Fäusten geballt. Wen wollen sie schlagen, wenn meine Blicke sehend werden? Er wird mich gebären. Am Morgen bestellt er Frühstück bei seiner Wirtin. Eier, Kakao und Schinken. Sein Zimmer ist sehr klein. An den Wänden hängen Bilder, die er auf der Auer Duld gekauft hat, das Stück zu etwa 1,25 Mark. Er sagt, sie seien von Veronese, Habermann, den kenne ich, Paolo Francese und Anton von Werner. Ein Akt ist auch da, dem wirbeln die Brüste bis auf die Knie. Der Geldbriefträger klopft. Ich ziehe die Decke über den Kopf. Der junge Mann gibt mir 10 Mark. Er lächelte. Er werde ein Feuilleton über mich schreiben, im Berliner Tageblatt. Er gewähre mir 10 Mark Honorarbeteiligung. Vielleicht werde er noch einmal sehr viel an mir verdienen, wenn ich mit ihm im künftigen Frühling nach Monte Carlo ginge. Als ein Kapital. Er würde mir die Garderobe bezahlen und meine Aktien würden steigen bis weit über 500. Ich berichte dem jungen Mann, er hängt jetzt neben der Fürstin von Thurn und Taxis über meinem Bett, ein lachendes Gesicht in Hut und Mantel, dass ich ein Tagebuch führe. Ich führe es, wie man ein Maultier führt, im Gebirge, steinige Straßen an brodelnden Schluchten vorbei und patinagrünen Almen. Aber über der Ferne leuchtet die weiße Jungfrau mit dem Silberhorn und Grindelwald ruht in besonntem Schweigen. Er ist begeistert. Er meint, ich solle ihm das Tagebuch doch einmal bringen. Vielleicht könne man es seinem Verleger zeigen. Vielleicht würde der es drucken. Als ich ihn verließ, lag auf der Treppe ein zertretener Nelkenstrauß. Hat er mich je geliebt? Mein Kopf wird herumgeworfen, er ist kein Mensch, er ist ein Wald mit 1000 Bäumen, Hochwald. Der streckt sich nach einer anderen Sonne und seine Winde wehen von Uruguay.
Marietta, sagte der junge Mann, ich würde die Köpfe der Gehängten über mich befragen.
Ich hatte Angst und lachte, denn die Gehängten wissen jede dunkle Zukunft.
Wenn sie die Wahrheit sagen, opfere ich dir einen Taler, Marietta.
Er verschwand hinter dem Vorhang. Auf einmal ertönte Geschrei, nicht ein Schrei, Millionen entsetzlicher Schreie. Es klang von außen, von der Straße und warf mich, ich stand am Fenster, betäubt ins Zimmer zurück. Ich zog den Vorhang. Der junge Mann hing am Ofenhaken. Die Augen krochen ihm wie 2 schwarze Weinbergschnecken aus den Höhlungen. Am Boden zu seinen Füßen lag ein funkelnagelneuer Taler. Ich werde nie die Köpfe der Gehängten über mich befragen, und jenes entsetzliche Geschrei beim Tode des jungen Mannes weiß ich natürlich zu deuten. Es kam vom nahen Schlachthof. Es brüllte aus 1000en von sterbenden Ochsen, Kälbern und Schweinen. Bei meinem Tode werden nicht die Ochsen schreien. Ich habe Sehnsucht nach dem elektrischen Rausch der Boulevards, nach Paris, nach den kleinen Dirnen, die am Abend wie Porzellan blinken, nach den dünnen Blumenmädchen, die gegen einen Franc Honorar im dämmerigen Hauseingang mit einem onanieren. Mein Kopf ist wie gehängt. Der junge Mann hat mich gehängt. Mein Kopf hängt lotrecht wie ein Kronleuchter von der Decke. Meine Augen brennen wie Wachskerzen. Sie duften wie Weihnachten. Ich bin Maria. Ich werde den Heiligen Geist unbefleckt empfangen. Das Musenglas von Rina Laff.
Gib mir das Glas,
sagte er mit tiefer durchdringender Stimme zu Jeanne. Ein gewisser Hauch von fordernder Schmeichelei lag in ihr, der keinen Protest seiner Venus Noir duldete, obwohl er wusste, dass sie es tun musste, nur sie allein. Aber er wusste auch, dass sie seinem Verlangen nicht im Wege stehen würde. Mit ihren schwarzen Augen, der dunkel getönten Haut, und dem biegsamen schwarzen Haar war sie die perfekte Ergänzung zum Ritual. Zu dem Ritual des Süchtigen, der er war und was er längst aufgegeben hatte zu leugnen. Ausdruck und Ausstrahlung, Mimik und Gestik ihrer exotischen Schönheit waren das Einzige, was er in solchen Momenten um sich dulden konnte. Jeanne und ihre mulattische Schönheit, zugleich göttlich und auf reizvolle Art bestialisch. Alles andere konnte nicht im Mindesten der Anmut seiner Herrin der Herrinnen standhalten. Schon gar nicht das Leben, das er hasste, so wie er sich selbst manchmal hasste, obwohl er gleichzeitig wie ein Süchtiger das Leben begehrte. Jeanne hatte mit ihren feingliedrigen Fingern den Absinthlöffel mit einem Stück Würfelzucker auf das Glas gelegt. Darüber goss sie mit einer sinnlich weichen Bewegung etwas grüne Fee und zündete den Zucker an. Mit leicht zur Seite geneigtem Kopf sah sie zu, wie der Zucker karamellisierte und in das Glas tropfte. Als die Flamme erloschen war, verrührte sie das Gemenge mit einem Lächeln und mischte mit ganz wenig eiskaltem Wasser sein Musenglas. Ja, so nannte er es, und er trank viele davon. Jeder in Paris wusste, dass er Probleme hatte. Hier an diesem Ort, wo die Damen der Welt ihre Pelzmäntel ausführten, gleichfarbig mit dem Fell ihrer Schoßhündchen, die sie an glitzernden Leinen elegant neben sich herführten, und wo man dennoch niemals wusste, ob es nicht gerade eine Hure für eine Nacht war, nicht der Hund, sondern die Frau. Trotz seines vielen Geldes, das er gerade erst als Anteil seines Erbes des Vaters widerwillig von seinem Stiefvater, dem General, ausbezahlt bekommen hatte, war er oft allein, und er hasste es, allein zu sein. So kaufte er sich ein Leben und Freunde. Er führte ein ausschweifendes Dasein, verschleuderte und verprasste alles, Geld ja, aber es machte ihn nicht glücklich, und er war noch so jung, kaum 24, und dennoch war sein Leiden beständig, trüb und finster, wie das eines alten, verbrauchten Mannes, der sich verlor im Wesen der Unendlichkeit, die ihm bald bevorstehen würde, mit nur einem einzigen Ziel, dem echten Bösen, dem Satan, in der Zerstörung seiner selbst zu begegnen. Er brauchte alles auf für seine Drogen, für die Kunst, für das Nachtleben in Künstlerkreisen mit anderen Malern, Dichtern und Literaten, für Vergnügungen und Lustbarkeiten, die er großzügig bezahlte, für verhängnisvolle und unselige Freundschaften, von denen er glaubte, sie würden ewig halten und die dann doch nur im Zusammenbruch und der Seichtheit endeten. Für seine Haare, die er grün färbte, als Zeichen der Rebellion gegen alles und sich selbst, als Zeichen des Absinths. Dann war das, was er schrieb, voller Elend und Melancholie. Und je schlechter und erfolgloser es war, was er ablieferte, umso maßloser war seine Arroganz, mit der er der Schwäche seiner eigenen schöpferischen Fantasie begegnete. Alles brachte er durch. Für die Weiber vor Jeanne, die er aus Varieté-Vorstellungen direkt von der Bühne in die Garderobe zerrte, die er liebte, die er befingerte, penetrierte an den denkbar unsagbarsten Stellen, die er geißelte mit seiner Eitelkeit und seinem Dünkel oder gelegentlich auch mit einer Gerte. Und doch waren es nur niedere Gelüste. Nichts, was er ihnen antat oder mit ihnen tat, hatte im Entferntesten auch nur etwas mit diesem Wort zu tun, Liebe. Wie er sie bespielte, bis die Haut brannte, das war ein Spiel des Bösen, das ihm nicht einmal Befriedigung brachte. Für einen melancholischen Menschen seiner Art war dieses Tun bizarr und tragisch zugleich. Immer auf der Suche nach dem, was er in einer verlorenen Kindheit bereits lange hinter sich gelassen hatte, und im grünen Absinth seines Musenglases zu finden glaubte. Liebe. Und die nun verkommen war zu einem Nichts. Er empfand nichts, absolut nichts, wenn er die schönen, stolzen Frauen erniedrigte und quälte bis aufs Blut. Nicht einmal, wenn sie ihre intimsten Öffnungen von ihm traktiert fanden, wenn ihre Säfte sich mit dem roter Lust vermengten, die alleine sie empfanden. Nicht er, niemals er. Sie spielten an sich selbst, um ihm den Genuss und die Erregung des Zuschauens zu schenken, doch er schaute nur, wohin war nicht klar. Sein Delirium war Steuermann auf diesem Schiff der Begierde. Sie konnten tun, was sie wollten. Nichts beherrschte ihn so sehr wie seine eigene Leere, sein Wunsch nach Zerstörung, seine Selbst. Er wurde von erniedrigendem Leiden quälend heimgesucht, doch es reichte nicht, was sich seinen Sinnen bot. Im Rausch der grünen Fee sah er nur ihre Glieder, ihre lechzenden Zungen, von Schleimhaut überzogene Muskelkörper, die frei durch den Raum schwebten und von seinem Phallus Besitz ergreifen wollten, um ihn auszulutschen. Doch er kam nicht. Sie ritten auf ihm wie in Tollwut, bis ihre kleinen wunden Fötzchen aufzureißen drohten, doch er kam nicht. Mit Jeanne. Jetzt mit Jeanne. Ganz bestimmt mit dieser wunderbaren Schauspielerin. Sie sahen sich nicht an, wenn sie ihm die grüne Fee reichte, so als würde sie ihm eine andere Frau zuführen, an der er sich berauschen durfte für einen Tag oder eine Nacht. Nur in den stillen und farblosen Raum vor ihnen sah Jeanne, und was sie dachte, blieb ihr Geheimnis. Und er sah ihr nach, als sie sich abwendete, nachdem er ihr das Absinthglas aus der schlanken Hand genommen hatte, aus der Hand, an der sich seine Gedanken jetzt rieben und sich immer weiter eindrückten in die Augenblicke, die er zwischen ihren Fingern verrinnen sah. Er wußte nicht mehr, wie er die Gedankensplitter sinnvoll zusammenfügen sollte, nur die Gedanken an den Tod fügten sich zu einem dunklen, wirren Bild. Wenn, dann war es seine, nicht der von Jeanne. Er mußte vor ihr sterben. Er hätte es nicht ertragen, wenn sie vor ihm gehen würde. Vermissen würde er sie, und die Atmosphäre vertrauten Beisammenseins, den Zauber angenehmer Unterhaltung, den Sex und hin und wieder ihre leicht vulgäre Liederlichkeit, die sie als einziges Kleidungsstück am Leibe trug, wenn sie sich dem Toujon zu sehr hingab. Er trank, nahm einen tiefen Schluck von dieser leuchtend intensiven Flüssigkeit, von der er hoffte, dass sie schnell seine Sinne benebelte. Er hasste diesen ersten Schluck, wurden die anderen danach doch leichter, farbenfroher, aromatischer. Sollten sie doch kommen, die Halluzinationen, denn den Depressionen und Wahnvorstellungen seines alltäglichen Lebens konnte auch die grüne Fee kaum noch eine Krone aufsetzen. Er liebte die Unbeherrschtheit seiner Gefühle, die explodierten, wenn er fremde Stimmen hörte, die gar nicht da waren. Gesichter, die durch den Raum schwebten, Gegenstände, die ihm um die Ohren flogen. Dämonische Figuren und hässliche Gnome, die sich in Kröten verwandelten, umspielten sein Geschlecht, rieben sich an ihm, strichen mit urviechischen Tentakeln im Chaos seiner Halluzinationen über seine Hoden. Gleichzeitig neigte er zu dem Glauben, dass das Chaos ein stärkerer Beweis für das Vorhandensein eines vernunftbegabten Satans war als die Schöpfung. Und dazwischen Jeanne, immer wieder Jeanne, nackt, lasziv, mit schmollenden Lippen und harten Nippeln, und einer tiefenden Grotte, einer Höhle der Lust und der Seligkeit, die nur ihm gehörte und um die ihn halb Paris beneidete. Momente, tragisch, bitter und gespenstisch, wenn sich in diesem Rausch ihr Haupt in das der Medusa wandelte, wie wenn man in einem grässlichen, tückischen Fieber auf einmal mit Blindheit geschlagen wird. Blindheit, der Jeannes Liebreiz und Schönheit zum Opfer fällt, gnadenlos. Blindheit, die ihr Geschlecht auf einen einzigen dunklen Tunnel zusammenbringt, bis schließlich nur noch ein kohleähnlicher, garstiger Punkt übrig bleibt. An diesem Ort lebt man vom Schmerz, vom Verlust, vom Tod der Mimik und Gestik, von der Zerstörung seiner selbst. In diesen Augenblicken, die keine mehr waren, weil die Augen blind und die Ohren taub wurden, liebte er Jeanne. Ja, er liebte sie wie ein Wahnsinniger, und er erkannte auf dem Boden seines Rausches, dass Gott, wenn es denn einen gab, nichts dagegen tat, dass Satan diese Lüste in ihm schaffte, um das Letzte in ihm zu verderben, was noch gut in ihm war und menschlich. Und das Grausamste, was er fühlte, war die Tatsache, dass er seiner Sinne beraubt war und doch den Verfall seiner Liebsten als Höhepunkt empfinden konnte. Vor Geilheit konnte er kaum noch atmen, sein Phallus gewann an Größe zwischen all den dämonischen Figuren und hässlichen Gnomen. Und er kam, gewaltig, explodierend, stöhnend, zerspringend vor Lust. Immer und immer wieder, so oft er wollte, so oft Jeanne ihm das Glas reichte wie eine Botin aus den Flammen der Hölle. Ja, sie selbst war es doch, die ihm zugleich Verdammnis und Erlösung brachte, nie nahm er sich selbst ein Glas Absinth. Er wartete immer darauf, dass Jeanne durch den Salon auf ihn zuschritt und die Melange für ihn zubereitete, mit einer Fürsorge und Liebe, wie nur sie es konnte. Sie lenkte sein Schicksal mit dem Unheil in einem Glas, das ihm zugleich Erfüllung war, Erregung und Gleichgültigkeit, wie bei einer Marionette, die an fremden Strängen geführt wird von verborgener, unsichtbarer Hand. Es war Jeannes Hand, die Hand der grünen Fee.
Charles Baudelaire, Blumen des Bösen, das Gift. Der Wein lässt aus dem Schmutz der ärmsten Hütte blühen ein Schloss, das herrlich blinkt, und manch Portal erstehen, das feenhaft uns winkt, in seine Dünste goldenem Glühen, wie eine Sonne, die in Nebelhimmeln sinkt. Das Opium vermehrt, was ohne alle Schranken dehnt die Unendlichkeit, hüllt der Genüsse Rausch, vertieft den Strom der Zeit, mit finstrer Lust und Nachtgedanken füllt und erschöpft es schier der Seele Fassbarkeit. Das alles kommt nicht gleich dem Gift, dem Wunderbaren, in deiner Augen grünem Schein, den Seen drin spiegelnd mir sich zeigt mein ganzes Sein. Die Träume nahen sich in Scharen, und dieser bittere Quell stillt ihres Durstes Pein. Das alles kann nicht an der Lippen Feuchte reichen, die mich mit Wermut speist, die in Vergessen senkt den neuelosen Geist und schwindelnd immer bleichen zum Schattenstrand des Tods die Seele niederreißt.